finde ich, in der Podcast für Bewusstsein und Kultur. Zugeschaltet ist heute Frau Dr. Heidemarie Wünsche-Pietzka. Frau Pietzka, sind Sie mit in der Leitung?
Ich denke, ich bin in der Leitung, ja.
Ja, sehr schön. Ich kann Sie gut hören. Herzlichen Dank, dass Sie so kurzfristig auch zugesagt haben, zu uns, zu Radio Wolf zu kommen. Der Anlass ist ein sehr aktueller Anlass, der sowohl viel mit unserer Arbeit als auch mit Ihrer Arbeit zu tun hat. Nämlich, wir haben das in unserem E-Mail für diese Sendung geschrieben, Friedensnobelpreis für den Dialog. Das Dialogquartett in Tunesien hat für die Vermittlungsbemühungen in Tunesien und auch die Vermeidung eines Bürgerkriegs in Tunesien, so die Begründung des Friedensnobelpreiskomitees, den Friedensnobelpreis bekommen. Sie leiten das Institut Dialog Transnational und Sie leiten auch die European Network for Dialogue Facilitation und sind so auch in Tunesien aktiv und kennen auch die Verhältnisse in Tunesien und auch die Dialogarbeit in Tunesien und haben sich dankenswerterweise bereit erklärt, mit uns über die Kraft des Dialogs auch in politischen Auseinandersetzungen, auch in politischen sehr schwierigen Situationen wie im arabischen Raum zu dieser Zeit mit uns zu sprechen. Herzlichen Dank dafür.
Aber bitte gern.
Vielleicht können Sie uns ja ganz kurz, es werden ja nicht alle Hörer wirklich auch im Stand der Information sein, vielleicht weiß auch nicht jeder, was in Tunesien momentan der Stand dieses Dialoges und wie es dazu kam, dass dort eine Gruppe, die sich Quartett für Dialog nennt, den Friedensnobelpreis bekommen hat. Wenn Sie uns da vielleicht ein paar Informationen für unsere Hörer und Hörerinnen geben, dass wir so einfach auch mal auch die Fakten hier mit am Tisch haben.
Ja, das mache ich gern. Also wir gehen mal zurück in das Jahr 2011, also 2011, zu dem Beginn des demokratischen Transformationsprozesses, in dem sich Tunesien befand. Tunesien ist ja der Ausgangspunkt des sogenannten arabischen Frühlings gewesen. Und dieser begonnene arabische Frühling hat in Tunesien im Jahr 2013 zu einer tiefen politischen Krise geführt. Die war dadurch gekennzeichnet, dass der Verfassungsgebungsprozess stagnierte und eigentlich so generell eine Ernüchterung über die Revolution auf Seiten der tunesischen Mehrheitsbevölkerung eingesetzt hat. Und gleichzeitig spitzte sich aber die Polarisierung zwischen den laizistischen und islamistischen Kräften zu. Im Frühjahr und Sommer 2013 eskalierte die politische Krise dann infolge der Ermordung zweier oppositioneller tunesischer Politiker. Und das löste im Februar 2013 den Rücktritt der Regierung unter Ministerpräsident Jebali aus. Ja, und aus dieser Situation wurde in der verfassungsgebenden Versammlung die Arbeit, eine Verfassung zu erarbeiten, unterbrochen. Und zeitgleich wirkte sich die Entwicklung in Ägypten, wo es ja damals durch den Coup d'État des ägyptischen Militärs zu einer gewaltsamen Amtsabsetzung des Präsidenten kam, wirkte sich auf die Situation in Tunesien aus. Und in dieser Situation haben natürlich die Regierungspartei und auch die NADA-Partei für die Fortsetzung des Verfassungsgebungsprozesses plädiert. Und die größte zivilgesellschaftliche Massenorganisation Tunesiens, das ist der Gewerkschaftsbund. Und auch die linke Opposition forderten zunächst einen Rücktritt der Regierung und eine Auflösung der verfassungsgebenden Versammlung. Das war ein ganz wichtiger Einschnitt. Und dann gab es eben nach Vorverhandlungen, um diese politische Krisensituation stattfanden, ergriff die Gewerkschaft die Initiative zur Bildung eines Dialogquartetts. Und dem gehörte neben der Gewerkschaft der Arbeitgeberverband an, die Menschenrechtspflege und auch die Rechtsanwaltsvereinigung. Und dieses Quartett begleitete dann die Aushandlung einer konsensorientierten Roadmap zwischen den politischen Kontrahenten. Mhm. Und das kam also dann zur Verabschiedung der Verfassung und zu Neuwahlen und dadurch schlussendlich dann die Situation herbeigeführt, dass die zentrale Aufgabe des Quartetts dann darin bestand, die Entwicklung und Umsetzung einer Roadmap zu begleiten und auch zu überwachen und den Demokratisierungsprozess im Prinzip nicht straucheln zu lassen. Wenn wir heute zurückgucken, dann muss man ganz klar sagen, dass es ist eine Momentkoalition zivilgesellschaftlicher Institutionen ist, die sich da gebildet hat. Und mit der Verabschiedung einer neuen Verfassung im Januar 2014 wirklich ein wichtiges Etappenziel erreicht wurde in diesem Transformationsprozess des Landes. Und das ist mit dem Friedensnobelpreis gewürdigt worden.
Darf ich kurz auch von der anderen Seite kurz nachfragen? Sie sind ja mit Ihrem europäischen Network for Dialog Facilitation jetzt nicht direkt in diesen Dialog involviert, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, aber sehr wohl in Dialogarbeit in Tunesien involviert. Können Sie da ein bisschen sagen, wie es dazu kam, dass Ihr Netzwerk hier in Tunesien sich engagiert und welches Engagement Sie dort verfolgen?
Ja, das der Ausgangspunkt war für uns das Jahr 2013, in dem in der Universität, in der Brandenburgischen Universität in Cottbus, eine Human Law Konferenz, eine internationale Fachtagung stattgefunden hat, die von der Akademie für Rechtskultur und Rechtspädagogik unter der Leitung von Sigrun von Hasseln stattgefunden hat. In dieser Konferenz waren Delegierte aus der Universität Gebes in Tunesien. Gebes gehört zu dem weniger entwickelten Teil, also zu dem Süden Tunesiens, liegt in der Nähe von Djerba. Und diese Kollegen, mit denen wir auf dieser Konferenz gearbeitet haben, haben sich sehr für das dialogische und dialogische Verfahren interessiert. Sie waren sind den Menschenrechten verpflichtet gewesen, auch diesem Human Law, was ja nicht Human Rights meint, sondern was humane, menschliche, juristische Umgebung und juristisches System meint. Und sie haben in dieser Situation dann im Prinzip die Initiative ergriffen, mit uns zu kooperieren, nachdem sie von uns gehört hatten, was wir machen. Wir hatten 2012 ein internationales Projekt, ein europäisches, abgeschlossen, in dem wir Dialogfacilitator ausgebildet haben für 8 Länder. Und am Ende dieses Projekts ist übrigens das European Network of Dialog Facilitation entstanden. Wir haben dann mit dem Philosophen dieser Gruppe, das ist Adem Timet, der an dem Geisteswissenschaftlichen Institut in Medellin, das zur Universität Gebes gehört, sofort Schritte unternommen, um ein Projekt der Ausbildung von zivilgesellschaftlichen Organisationen wie auch von Wissenschaftlern und Lehrenden auf die Beine zu stellen. Aber bisher war es uns noch nicht gelungen. Wir haben das Projektkonzept in der Schublade und versuchen ständig, notwendig, es finanziert zu bekommen. Und das ist schon ein schwieriges Unterfangen. Es war aber in dieser Zeit, und ich hatte das ja eingangs schon gesagt, 2013 wirklich sehr kritisch in Tunesien. Und deshalb haben unsere tunesischen Freunde, und man kann das auch inzwischen so sagen, dass es die Freunde sind, immer und immer wieder gebeten, lass uns weiter gucken, wie können wir das Projekt realisieren. Unsere Gesellschaft braucht es und nicht nur eine obere Schicht, die in der Lage ist, etwas zu tun, was über die Grenzen eigener Organisationen hinausgeht. Wir brauchen es im lokalen Kontext, im regionalen Kontext und wir brauchen es generell als eine Haltung, die herausgebildet werden muss, eine dialogische Haltung, in der Menschen in Gruppen erfolgversprechend miteinander komplexe Probleme behandeln können.
Wenn ich da auch direkt einhaken darf. Sie sprachen eine dialogische Haltung an, die es in solchen auch politischen Prozessen zu entwickeln gilt. Was ist diese dialogische Haltung und warum ist diese dialogische Haltung aus Ihrer Sicht so wichtig für diese Prozesse?
Ja, diese dialogische Haltung ist eigentlich geprägt von Kompetenzen, die sich jeder aneignen muss. Zum Beispiel sich selbst als Lernende und Lernende empfinden und nicht als der oder diejenige, die wissen, wie alles laufen muss und wie es geht. Mhm. Sich selbst zu öffnen und im Prinzip den Gegenstand, über den dialogisiert wird, zu erkunden. Dabei zu erkunden, welche eigenen Vorurteile, Wertungen vorhanden sind, die eigentlich unmöglich machen, voneinander zu lernen, sondern Haltungen verfestigen. Mhm. Es gehört auch dazu, dass man solche Vorurteile und Vorurteile und Haltungen einfach kritisch anschaut. Kritisch anschauen in dem Sinne, dass man in der Lage ist, das eigene Denken und auch Fühlen zu reflektieren während des Dialogprozesses und diese Vorannahmen, Vermutungen, Vorurteile in der Schwebe zu halten. Denn es könnte ja auf jeden Fall in der dialogischen Kommunikation viel gelernt werden von anderen. Und ich könnte meine eigenen Vorannahmen revidieren oder verändern.
Sie haben ja im Vorgespräch kurz erwähnt, dass viele Gesprächsformen als Dialog bezeichnet werden, die Sie gar nicht berechtigterweise als Dialog sehen.
Ja.
Was zeichnet den Dialog aus? Was ist das, wo Sie sagen, ja, wird es ein wirklicher Dialog? Und was sind die anderen Gesprächsformen, die Sie hier eher meinen, das ist es nicht?
Ja. Also in unserer Alltagssprache benutzen wir ja einen Dialog mit ganz verschiedenen Inhalten. Und ich glaube, jeder von uns bemüht sich, den Inhalt dialogischer Kommunikation in einem Face-to-Face-Gespräch, also im Gegenüber, im Zweiergespräch zu sehen. Dialog hat aber viel weitere Begriffsinhalte. Dialog kann auch sein, etwas, wenn sich Menschen in einer Gruppe zusammenfinden, die miteinander in das Gespräch kommen wollen, um gemeinsam zu denken. Und das ist eine spezielle Art des Dialoges, mit dessen Ansatz wir arbeiten, entwickelt von Bohm, Buber, geht zurück auf Martina und Johannes Hartgemeier, Freeman Dorothy, hat tiefe Wurzeln auch bei denjenigen, die letztlich sich dafür entscheiden, diese Kompetenzen als Lernende und Lehrende auch weiterzutragen. Wenn wir aber in das politische System gucken, dann wird viel mehrfach sichtbar, dass der Dialogbegriff über Verhandlungssituationen oder über zum Teil Diskussionen oder Debatten gestellt wird, die diesen Begriff überhaupt nicht verdienen. Denn im Dialogisieren geht es ja darum, dass ich mich empathisch auch in den anderen hineinversetze und nicht schon im Vorhinein mein Statement, meinen Beitrag als den alleinselig machen sind sehe.
Das ist mal eine spannende Unterscheidung, die ja oft so klar nicht gesehen wird. Dass es eben einen Unterschied gibt zwischen, Sie haben das so auf den Punkt gebracht, einem Dialog und einer Debatte. Und ich würde das vielleicht einmal so formulieren, und Sie können auch sagen, ob ich Sie da richtig verstehe, dass in einer Debatte kläre ich Argumente ab, die ich stark vertrete in einem Dialog. Ich glaube, Sie haben das vorher so formuliert, verstehe ich mich prinzipiell als Lernender. Das heißt, diese empathische Grundhaltung, dass ich jetzt nicht derjenige bin, der hier meine Argumente vorträgt und meine Argumente durchsetzen möchte, sondern dass ich in eine gemeinsame Lernsituation gehe, wo ich von vornherein schon mit der Haltung da bin, eben nicht ausschließlich die Antworten zu haben, sondern dass die Antworten aus dem Gespräch sich ergeben. Würden Sie zustimmen, dass das vielleicht der Kern der dialogischen Grundhaltung ist?
Sie treffen genau den Punkt. Das ist der Kern, um den wir uns jeweils individuell bemühen müssen. Das ist unsere Lernaufgabe. Und da spielt es gar keine Rolle, ob ich Politikerin oder Politiker oder nur Mitglied einer Gruppe bin, die sich dialogisch verständigen möchte. Jeweils das Individuum muss diese Kompetenzen, wie Sie sie jetzt beschrieben haben, erlernen und für sich verinnerlichen. Nur dann ist es möglich, eben in dialogischen Prozessen wirklich nach vorn zu kommen und tragfähige Austausche zu einem speziellen, schwierigen Problem zu finden.
Würden Sie auch sagen, dass diese dialogische Grundhaltung auch eine kreative Intelligenz ermöglicht, die eigentlich in einer Debattenhaltung so nicht zur Verfügung steht.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das ist auf jeden Fall so. Denn wenn wir in der Diskussion oder in der Debatte sind, ohne beides abzuwerten gegenüber dem Dialog, wenn wir in Diskussion und Debatte sind, dann wollen wir unseren Standpunkt verteidigen. Dann haben wir einen Standpunkt, eine vorgefasste Meinung zu dem, was wir austauschen wollen in der Kommunikation. Im Dialog erkunden wir Möglichkeiten und wir beobachten vor allen Dingen unser Denken. Es gibt bei Bohm eine sehr interessante Formulierung, nämlich die Differenzierung zwischen Thinking and Thoughting. Unter Sorting versteht Bohm, der ja über einen langen Prozess zu der Formulierung seiner dialogischen Qualitäten gekommen ist, da versteht Bohm, dass althergebrachte Gedanken, die ich schon mal gedacht habe oder die andere vorgedacht haben, ausgetauscht werden. Im Thinking gibt es einen neuen Prozess. Da gibt es den gerade sich aus dem Gehörten und Ausgetauschten entwickelnden Denkprozess das Denken sozusagen. Und das ist ein neues Denken, das ist ein kreatives Denken. Das ist ein Denken, das genährt wird von den Beiträgen der anderen. Und dadurch kommt man natürlich zu anderen Schlussfolgerungen für sich selbst und anderen Denkresultaten. Das ist ein sehr kreativer Prozess.
Ist natürlich eine sehr herausfordernde Grundhaltung, weil wenn ich Thinking jetzt so von Thoughting abgrenze, wie Sie es jetzt gerade mit Bohm getan haben, gehe ich davon aus, dass der Denkprozess eine lebendige Gegenwart hat, die zwischen uns im Dialog erst entsteht.
Ja, und da sind wir genau an dem Punkt, der wichtig ist für Dialogrunden und dialogische Gruppenkommunikation. Dieses Entstehen des Denkprozesses, das wird in wirklich in bestehenden Dialoggruppen, in Dialoggruppen, die schon miteinander viel Erfahrung gemacht haben, der wird auch kommuniziert. Und dadurch entwickelt sich so etwas wie, ich möchte mal das Bild einer Spirale benutzen. Dadurch entwickelt sich etwas, was immer mehr genährt wird durch diese Gruppenkommunikation in dialogischer Weise. Eben das gemeinsame Denken.
Jetzt haben Sie ja gesagt, dass dieses Dialogquartett, das den Friedensnobelpreis in Tunesien gewonnen hat, eher Repräsentanten eines alten Dialogsverständnisses noch sehen. Also dass es eher hier um einen Dialogprozess geht, ohne den abwerten zu wollen, weil offensichtlich haben die ja was Unerhörtes geleistet, wenn man einfach schaut, wo Tunesien heute im kulturellen Prozess im Vergleich zu seinen Nachbarländern steht.
Ja. Ja.
Aber gleichzeitig, wenn ich so Ihren Gedanken folge, ist es eine Dialogkultur, die eher eine qualifizierte Debattenkultur ist, als diese kreative Grundhaltung, die Sie versuchen herauszuarbeiten.
Ja, ich denke, dafür stehen auch die Organisationen und die Beschreibung dieser Organisationen, die in diesem Quartett zusammengekommen sind. Es sind Dachorganisationen, die es gewohnt sind, viele unterschiedliche Standpunkte in eine Verhandlungsebene zu bringen und zu Verhandlungsergebnissen zu führen. Das ist natürlich nicht das, was wir unter dieser dialogischen Grundhaltung und dem Praktizieren dieser Haltung für dialogische Weiterentwicklung, also für ein ganz kreatives Feld verstehen. Aber man muss in jedem Falle sagen, in dieser Zeit, in der dieses Quartett wirksam war, ist natürlich einiges passiert und ist auch einiges herausgekommen. Von daher finde ich es auch wichtig, eben diese Differenzierung zwischen Dialog, Diskussion und Debatte auf jeden Fall nicht abwertend für eine der Kommunikationskulturen zu benennen. Wichtiger ist vielmehr, dass man weiß, wann man hin und her wechseln muss, und dass man ganz genau weiß, wann braucht man beispielsweise auch in Verhandlungen, und das sage ich jetzt mal als Völkerrechtswissenschaftlerin, wann braucht man auch in Verhandlungen im diplomatischen Kontext eine Dialogkultur und nicht die Diskussion- oder Debattenkultur. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe und im politischen Prozess ist sie besonders schwierig.
Vielleicht könnten Sie noch ganz kurz, ich glaube, diese Differenzierung haben wir noch nicht genau angesehen. Machen Sie auch eine Differenzierung zwischen Diskussion und Debatte. Können Sie da noch ein paar Stichwörter dazu sagen?
Wir könnten die Diskussion und Debatte, wenn wir es dem Dialog gegenüberstellen, könnten wir durchaus sagen, die beiden Seiten Dialog und Debatte sind gekennzeichnet davon, dass Statements abgegeben werden, die in jedem Falle ja auch dialektisch hergeleitet zum Gegenüberstellen von Denkergebnissen führen. Im Dialog passiert etwas anderes, wenn es einen Gruppendialog gibt. Da halten wir in der Schwebe, was wir an Vorannahmen haben, und dadurch können wir dann natürlich sehr viel eher eine lernende Situation für uns kreieren und sozusagen die Aha-Effekte des gemeinsamen Lernens nutzen. Und das führt zum gemeinsamen Denken. Und wenn ich jetzt aber nochmal auf die Seite der Debatte und der Diskussion gehe, dann muss man da ganz sicher auch differenzieren zwischen beiden. In jedem Falle sind Diskussion und Debatte so angelegt, dass sie auch zum Demokratieprozess und zum Demokratisierungsprozess beitragen. In jedem Fall, denn es ist ja notwendig, die gegensätzlichen Positionen kenntlich zu machen und auch die gegensätzlichen Positionen zu erläutern und zu begründen. Was dann in dem Einzelnen passiert, im Einzelnen, der oder die den eigenen Denkprozess beschauen, das ist etwas unterschiedlich der Situation im Dialog. Der Dialog ist eine Form, eine Kommunikationsform, in der wir die Kommunikation verlangsamen. Und dieses Verlangsamen führt uns dazu, dass wir besser unser Denken, auch unser Lernen beobachten können. Mhm. Und diese Verlangsamung beispielsweise führt auch dazu, dass wir sehr viel intensiver unsere Hirnaktivitäten auf das richten können, was wir gerade denken.
Jetzt sprechen Sie hier natürlich sehr auch subtile Unterscheidungen an, die ja einen hohen Bewusstseinsgrad, ich sage es mal so, auch voraussetzen, überhaupt in so einer Differenziertheit in ein Gespräch hineinzugehen. Jetzt gibt es weltweit die verschiedensten Gruppierungen, die mit neuen Dialogformen experimentieren.
Ja.
Sie gerade auch mit Ihrem beruflichen Hintergrund als Völkerrechterin sind natürlich jetzt in einer in ein Umfeld gestellt, wo hier, ich sag mal, nicht einfache experimentelle Voraussetzungen gegeben sind, sondern Sie haben hier mit großen auch Hindernissen zu tun. Ich glaube, eines der Hindernisse haben Sie ja auch schon angesprochen, wenn hier Institutionen miteinander ins Gespräch kommen, ist es natürlich auch schwieriger, diese offene, lernende Haltung in das Gespräch hineinzubringen, weil wenn ich eine Institution vertrete, wird von mir auch verlangt, dass ich die Institution primär mal vertrete, das heißt schon klar weiß, was ich hier erreichen möchte. Können Sie sagen, in diesen doch sehr praktischen, eben auch gesellschaftlich-juristischen Bereichen, in dem Sie diese Dialogerfahrungen haben, was sind die Herausforderungen, die Sie hier sowohl in Deutschland als auch international oder zum Beispiel in Tunesien hier vor allem bemerken, die Ihrer dialogischen Grundhaltung hier doch auch Schwierigkeiten in den Weg legen?
Ja, die Schwierigkeiten resultieren in diesen gesamten Transformationsprozessen. Ob es nun die individuellen Transformationsprozesse oder die gesellschaftlichen oder die Gruppentransformationsprozesse sind, die resultieren natürlich aus den systemischen Bedingungen. Und wenn ich auf eine Organisation schaue, die also gar nicht ermöglicht, in Kommunikationsformen hineinzugehen, die etwas anderes machen, als sozusagen sich mit Meinungen bekämpfen, dann ist das schon sehr schwierig. Andererseits ist es natürlich so, es gibt auch wenige, die in wichtigen Positionen in Institutionen, die Konsense finden müssen beziehungsweise verhandeln müssen, um zu Ergebnissen zu kommen, die dialogische Kompetenzen haben. Wir haben beispielsweise in unserer Ausbildung jetzt ein Augenmerk darauf gelegt, für Unternehmen oder für Organisationen dialogische Kompetenzen zu vermitteln. Und wir merken sehr, sehr genau, dass es ein sehr großes Bedürfnis in den Top-Manager-Etagen gibt, andere Kommunikationsformen miteinander zu praktizieren, okay. Dass aber sehr häufig eben diese Kommunikationsformen aufgrund mangelnder Kompetenzen gar nicht zum Tragen kommen können. Und wenn ich mir politische Organisationen anschaue, dann ist es natürlich so, wenn Parteien nicht einen Common Sense finden, sondern Eigenpositionen vertreten bis im Kampf, bis aufs Messer und aus dem Auge verlieren, was eigentlich einen Common Sense brauchen würde, dann ist es sehr, sehr schwierig, zu Ergebnissen zu kommen und da drin dann auch noch von dialogischer Kompetenz zu sprechen. Also ich würde sehen, es ist eine wichtige Herausforderung für uns in der Zukunft, dass wir individuell und in Organisationen die Kompetenzen vermitteln, da andere Kommunikationskulturen zu handhaben, weil die komplexen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, einfach nicht mehr ermöglichen, dass wir laborieren und sehr intensiv uns in alten Kommunikationsgefilden bewegen.
Aber Sie sagen hier einen Satz, den möchte ich gerne nochmal hervorheben, weil ich ihn sehr entscheidend empfinde. Sie haben davon gesprochen, dass in höheren Management-Kreisen es zwar die Kompetenz dafür offensichtlich nicht gibt, aber ein sehr starkes Problembewusstsein, sich nach neuen Kommunikationsformen umsieht. Das ist ja eigentlich eine erstaunlich positive Analyse, weil Sie sagen, das Problembewusstsein ist da. Wenn das Problembewusstsein da ist, die Kompetenz kann man ja erwerben. Nur ohne den Problembewusstsein oder dem Bewusstsein, dass es hier neue Kommunikationsformen bedarf, helfen auch die Kompetenzen nicht.
Das ist richtig. Und eines ist sicher auch noch wichtig zu erwähnen. Die individuelle Wahrnahme dieser Leerstelle mit Doppel-E, ne? Also dieses Fehlens von Kommunikationsfähigkeiten, wird zum Teil sehr schmerzhaft empfunden. Oft ermöglicht das entsprechende System, in dem beispielsweise Topmanager in ihren Unternehmen sind, kaum eine Entschleunigung. Unsere Zeit ist dadurch geprägt, dass wir immer schneller im Kommunikationsalltag miteinander umgehen müssen und die Wettbewerbssituation natürlich auch nicht unbedingt eine entschleunigte Kommunikation für bessere Ergebnisse befördert. Aber das führt an vielen Stellen zur Verzweiflung und zum Burnout, weil viele in den Top-Etagen diesem auch nicht mehr gerecht werden wollen. Und es gibt dafür einen ganz wichtigen Grund. Es ist nicht mehr der Mensch sichtbar. Es ist nicht mehr das Individuum sichtbar. Und was im Dialog möglich ist und in dialogischer Kommunikation, auch in Unternehmen, auch in Organisationen, ist dieses gemeinsam Sichtbarmachen der Fehlstellen und gemeinsam auf diese Fehlstellen zu reagieren und dem Individuum wieder einen Platz einzuräumen. Ein Stellenwert, in dem die Kommunikation auch individuumsbezogen gemacht wird. Also zum Beispiel kann man in Unternehmen, und wir machen das gerade mit ausgebildeten Kollegen sehr erfolgreich, sogar in Global Player Situationen, man kann in Unternehmen Entscheidungsfindungsprozesse intensiv fördern, indem man ihnen den Top-Managern die Kompetenz vermittelt, zwischen Dialog und Diskussion hin und her zu wechseln. Mhm. Und zwei unterschiedliche Gesprächs- und Kommunikationsformen zur Bearbeitung eines Themas zu haben und dann erst im Nachhinein Entscheidungsfindungen zu kommen, die nicht einsam an einem Schreibtisch getroffen sind, sondern die sozusagen die kreative Kompetenz eines Teams, einer Gruppe erschließen für das, was zu tun ist.
Jetzt würde ich gerne, bevor wir auch zu dem Teil übergehen, wo ich noch ein paar Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern hier mit in die Sendung holen möchte, noch einmal zurück nach Tunesien gehen.
Ja.
Und die Frage, die mich hier interessiert, ist, das kulturelle Milieu, das Sie in Europa, in Deutschland kennen und mit dem Sie hier arbeiten, und das kulturelle Milieu, das Sie in Tunesien gefunden haben, wird sich doch in einigen Punkten wesentlich unterscheiden. Wie wirkt sich das auf diese Dialogarbeit aus, die Sie gerade beschrieben haben?
Also es unterscheidet sich wirklich, wie Sie es benennen, in wesentlichen Punkten. Das nehme ich vielleicht mal vorweg, arbeiten wir auch nicht sozusagen als Heilsbringer aus Deutschland. Mhm. Wir haben in unserem Ausbildungsteam einen Politologen von der Universität Marburg, Julius Distelhaff, integriert, der diese Region in einem Transformationsprojekt seit Jahren beobachtet, der in dieser Region arbeitet und der für uns ein ganz, ganz wichtiger Partner ist. Er kann nämlich sehr viel mehr als wir auf Feinheiten im Umgang miteinander in der Kultur reagieren. Und wir haben eben auch den politischen Blick auf die Gesamtsituation, der für uns sehr, sehr wichtig ist. Hinzu kommt, dass wir über diese wirklich gute Kooperation mit unserem Freund von der Universität Gebes, mit Adele, die Situation haben, dass wir in dem Trainingsprozess immer und immer wieder hinterfragen, geht das für diese Zwecke hier in dieser speziellen Gruppe, geht das in diesem lokalen Gebiet, geht das in dieser Region, ist das vereinbar mit einem multikulturellen Hintergrund, können wir euch etwas anbieten und euch auch helfen, ja, aber auch anbieten von dem, was wir an Erfahrungen haben, aber letztlich müssen diejenigen vor Ort selbst ihre Prozesse gestalten, mhm. auch den politischen Prozess. Und wenn wir das sozusagen von den Wurzeln her und von der Zivilgesellschaft her fördern, wenn wir es im Bildungssektor fördern, dann tun wir, glaube ich, mehr als mit anderen Aktivitäten, die so etwas ja Paternalistisches haben könnten oder die etwas in ein fremdes Land bringen könnten, das der Kultur gar nicht entspricht. Mhm. Also diese Unterschiede sind riesengroß. Alleine die Tatsache, dass Lehren anders verstanden wird, dass die Öffnung, die für einen Dialog wichtig ist, wirklich nur auf einer ganz tiefen Vertrauensbasis zu erreichen ist und dass in jedem Falle die Offenheit, die wir dorthin bringen, auch erwidert werden muss. Also das sind sicher ganz wichtige Aspekte, die wir im Blick haben müssen.
Ist Ihre Erfahrung, dass diese Offenheit erwidert wird oder ist es eher schwierig, diese offene Haltung in dem Milieu, das doch sehr stark auch mit der Auseinandersetzung mit Islamismus und Moderne sich gerade beschäftigt, zu finden?
Also ich persönlich kann sagen, dass ich diese Offenheit erlebe. Ich kann aber auch sagen, dass es sehr viel Fingerspitzengefühl und sehr viel Langmut braucht, um diese Offenheit erst einmal herzustellen. Und es braucht wirklich das empathische Begegnen. Das ist eine Situation, die sehr wichtig ist, die auf der politischen Ebene beispielsweise ganz schwierig zu erreichen ist. Mhm. Aber im zivilgesellschaftlichen Sektor ist es doch schon anders. Mhm. Da ist es aus meiner Erfahrung leichter.
Das ist dann wahrscheinlich auch einer der Gründe, dass Sie anführen, dass es zwar diese dialogische Arbeit gibt, die Sie gerade auch mit Ihren Partnerorganisationen in Tunesien angesprochen haben, dass aber gerade in diesem politischen Prozess, in dem das Dialogquartett involviert war, wo eben wirklich auch sozusagen die Basissäulen der tunesischen Gesellschaft miteinander verhandeln, dass das etwas ist, was zwar jetzt als Dialog einen Friedensnobelpreis bekommen hat, dass aber teilweise einfach diese Feinheiten der Dialogkultur, wie Sie sie beschreiben, nicht für sich in Anspruch nehmen kann. Nicht, um nichts wegzunehmen von diesem Verdienst, aber denn dieses Quartett sicher für Tunesien und wahrscheinlich weit über Tunesien hinaus in Anspruch nehmen kann, aber einfach zu sehen, dass es hier doch um eine Grundhaltung, um eine lernende Grundhaltung geht, die Institutionen und wahrscheinlich auch Institutionen in so einer Situation wie in Tunesien doch sehr schwer fallen werden.
Ja, das ist absolut richtig. In jedem Falle muss man das sehr würdigen, was da gemacht wurde. Aber man darf auch nicht vergessen, dass diese Organisationen, also zum Beispiel die Gewerkschaft, wie auch das, die Menschenrechtsorganisation, seit 2011 nicht mehr gewählt haben und sich nicht mehr legitimieren ließen durch ihre Mitglieder. Mhm. Ich finde, das macht sehr nachdenklich.
Verstehe.
Und das bedeutet aber auch, dass viele, und da haben wir Deutschen ja eine große Erfahrung in der Wendezeit gemacht und auch in der Zeit, die wir am Anfang des Einigungsprozesses hatten, vielleicht sogar noch bis jetzt, dass viele von denen, die im alten Regime sozusagen sozialisiert worden sind, nach wie vor an den Schalthebeln der Macht sitzen, in Organisationen und das ist natürlich dann eine Situation, die man auch mit eindenken muss.
Ich würde gern jetzt auch einige Fragen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit in die Sendung bringen. Einige Fragen haben uns per E-Mail schon erreicht. Ich darf noch mal die Telefonnummern durchgeben, falls sich jemand auch telefonisch mit einbringen möchte, worüber wir uns sehr freuen würden. Diese Telefonnummern wären in Deutschland die Nummer 030 30 80 61 88, in der Schweiz 031 528 09 88 und in Österreich 072 011 59 88. Dann gibt es noch einen PIN. Dieser PIN heißt 557-557-5557, gefolgt von der Raute-Taste. Und dann, wenn Sie im Konferenzraum sind und dann auch noch die Stern 9, was Sie drücken, dann sehen wir auch, dass Sie sich zu Wort melden wollen. Also am Schluss dann auch noch die Stern 9. Ich gehe aber jetzt zu einer Frage, die uns von einer Hörerin erreicht, die schreibt: Guten Abend, Frau Wünsche-Pietzka. Sie haben einen kleinen Nebensatz gesagt, der mich aufhorchen ließ. Sie sagten, dass Dialog eigentlich ein gemeinsames Denken ist. Dieser Gedanke ist bestechend. Würden Sie so weit gehen, dass dieses gemeinsame Denken auch in einem gemeinsamen Bewusstseinsraum passiert? Sind in einem Dialog noch Individuen in Interaktion, findet der Dialog in einem Raum statt, der über die Individuen hinausgeht?
Na, das ist ja eine schwierige Frage. ich bedanke mich erstmal bei Ihnen für Ihre Frage und für die Anregung, intensiver darüber nachzudenken. Ich denke schon, dass dem so ist, wie Sie es vermuten. Wer die Erfahrung des gemeinsamen Denkens in einem solchen Kommunikationscontainer macht, der erlebt auch, dass aus dieser Situation des gemeinsamen Denkens ein gemeinsamer Bewusstseinsraum kreiert wird, generiert wird. Und ich denke schon, dass dieser gemeinsame Bewusstseinsraum auch Rückwirkungen hat auf diejenigen, die sich in dem Container befinden, in diesem Denkraum.
Wenn ich da zwei Dinge anschließen darf, die Sie hier als Formulierungen verwenden. Das eine, Sie sprechen von einem Container, in dem so ein Dialog stattfindet. Das spricht ja schon von einem gemeinsamen Raum, eben diesem Container, der auch als etwas Gemeinsames wahrgenommen wird. Das heißt, da ist eine Erfahrung von einer gemeinsamen Dimension, in der auch dieses gemeinsame Denken stattfindet.
Ja, kann es nicht besser sagen. Das ist genau das, was wir mit dem Erschaffen eines Containers in der Gruppengesprächskonstellation erreichen wollen. Nicht immer erreichen. Nicht immer. Aber das sind sozusagen die Highlights. Das sind die Sternstunden.
Ja. Und da möchte ich schon auch nochmal dem nachgehen, was Sie gemeinsames Denken nennen. Das klingt mal so einfach, aber wenn man da genau hinschaut, ist das ja auch eine sehr denkwürdige Realität, die Sie ansprechen. Wenn es wirklich so ist, wie Sie es bezeichnen, gemeinsames Denken, das heißt, dass der Gedankenprozess nicht einer ist, der nur in mir stattfindet und ich dann mit Ihnen austausche, sondern dass der Gedankenprozess eigentlich eine Verbindung, ein Gewebe ist, die sich dynamisch zwischen unseren Gedanken verbindet. Das heißt, hier ist ja etwas, was ja auch in einem gemeinsamen Denkraum zumindest stattfindet, was dem üblichen Vorstellen von Denken ja ein bisschen zuwider ist. Und normalerweise denkt man so, ich denke meine Gedanken, dann denken Sie Ihre Gedanken, dann tauschen wir sie aus. Aber Sie sagen, nein, da gibt es einen gemeinsamen kooperativen Prozess des Denkens. Ist das richtig?
Das ist richtig. Und es ist richtig schön, dass Sie das jetzt nochmal wiederholt haben und aus Ihrer Perspektive beschrieben haben. Ich könnte es nicht besser ausdrücken. Das ist auf jeden Fall genau das, was für mich diese andere Qualität ausmacht, diesen gemeinsamen Denkraum zu schaffen und es zu einem, wie Sie es nennen, Gewebe zu verknüpfen und das gemeinsam zu erleben auch. Mhm. Und das ist unglaublich inspirierend, wenn man in einem solchen Raum erlebt, was auch das eigene Denken mitschaffen kann, aber nicht allein schafft.
Jetzt habe ich hier noch eine Frage. Ich zögere ein bisschen, diese Frage einer Juristin zu stellen, aber ich stelle sie trotzdem.
Ich bin Völkerrechtswissenschaftlerin, das ist nicht so ganz Juristin.
Gut, auch, ich zögere auch, sie sind eine Völkerrechtlerin. Ja. Eine Hörerin schreibt hier, liebe Frau Wünsche-Pietzka, sehr spannende Darstellung der Dialogkultur. Sie setzt nicht nur viel Wachheit, sondern auch Selbstlosigkeit voraus. Wie ist dieses zu erwerben, ohne eine spirituelle Grundhaltung zum Leben?
Ja, die Selbstlosigkeit, ich glaube, die geht wirklich nur mit einer entsprechenden spirituellen Grundhaltung zum Leben. Und von daher kann ich Ihnen, die Sie diese Frage gestellt haben, einfach auch sagen, das ist immer wieder das Faszinierende, wenn wir in Ausbildungskontexten mit Dialogprozessbegleitenden, die dann auch selber Prozesse begleiten wollen, genau zu diesem Thema kommen. Es treffen sich bei uns eigentlich nur Menschen, die das auch wirklich für sich in Anspruch nehmen und die für sich ihre spirituelle Verortung gefunden haben.
Dann lassen Sie mich aber hier dann noch einmal nachfragen, wenn Sie sagen, dem ist so, das braucht, was meinen Sie mit dieser spirituellen Grundhaltung? Was sprechen Sie hier an?
Ich denke, ich muss mir darüber im Klaren sein, dass ich ein Teil in einer Ganzheit bin, dass ich beitragen kann zu bestimmten Entwicklungen, die notwendig sind, dass ich aber auch in jedem Falle für mich feststellen kann, ich bin verbunden. Mhm. Verbunden mit Höherem. Ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, mit Höherem, und ich bin verbunden mit dem, was für mich auf dieser Welt sehr wichtig ist und was mich diese Welt von meiner Position aus anschauen lässt und was mir die Verortung in dieser Welt mit meinen Aufgaben, mit meinen Lebensäußerungen ermöglicht.
Wenn ich Sie richtig höre, sprechen Sie hier vor allem von einer sehr hohen Wertehaltung. Die Verbundenheit mit einer hohen Werteorientierung in der Art und Weise, wie ich dem Leben gegenübertrete, aber eben auch dem Dialog.
Ja, das kann ich in jedem Fall bestätigen. Und ich kann auch sagen, man muss auch in der Dialogarbeit relativ selbstlos sein, weil wir ja gemeinsam mit unseren Dialogpartnern an dem arbeiten, was nötig ist für eine zukunftsfähige Entwicklung für Menschen und für Gesellschaft. Wenn Sie so wollen, kann man da auch noch Menschheit dranhängen.
Ja. Ist es nicht so, dass in einer Dialogsituation die Selbstlosigkeit, die Sie ansprechen, auch eine sehr praktische Form hat, weil so dieses sich seiner eigenen Argumente sicher seins und sich seines eigenen Standpunkts sicher seins ist ja eigentlich auch eine Form von einer sehr selbstbezogenen Grundhaltung.
Ja.
Jetzt hier eine, ich nenne es mal so, eine Haltung des Nichtwissens, die ja notwendig ist, um überhaupt gemeinsam lernen zu können, mitzubringen. Das heißt, dass ich mich insofern ja auch in Frage stellen muss, als ich alle meine Vorannahmen einfach einmal, wenn ich beiseite lasse, zumindest muss ich sie locker halten, um hier einem gemeinsamen Raum begegnen zu können.
Ja, und das ist genau die Situation, die Sie jetzt beschrieben haben, die wir eigentlich auch praktizieren. Ne? Wenn ich wirklich mich als lernend begreife, dann erschaffe ich mir selbst Möglichkeiten zu wachsen. Ich erschaffe anderen Möglichkeiten, auch an meinem Wachsen zu lernen. Also das ist etwas, was in der Dialogarbeit natürlich ganz wichtig ist, wenn man wir nennen es die Personal Mastery ausbildet für dialogisches Leben und für Dialog Facilitating, also für die Dialogprozessbegleitung. Das ist etwas, was eine stete Aufgabe ist, aber darin liegt eigentlich auch die Erfüllung. Ich gehe aus jeder Dialogrunde, die wir hatten, egal ob wir einen generativen Dialog hatten, in dem das Thema von der Gruppe, die zusammenkommt, generiert wird, oder ob wir einen strategischen Dialog hatten zu einem bestimmten Thema, das wir gemeinsam erkunden wollen. Ich gehe aus jedem Dialog mit einem großen Rucksack von Lernerfahrungen heraus. Und das ist unglaublich befriedigend und inspirierend.
Auch inspirierend, weil es heißt, dass wenn man das tut, sich auch permanenten Lernerfahrungen aussetzt. Ja. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das heißt, dass hier auch Lernerfahrungen zugelassen werden und das ist ja die Grundvoraussetzung für einen kreativen Prozess überhaupt.
Ja, so ist es.
Eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht, die ich aber trotzdem hier noch mit reinbringen möchte, von einem Hörer gestellt, der fragt, welche Rolle spielt die spezifische kulturelle Konditionierung in Tunesien für Dialoge dort?
Erstens spielt eine ganz wichtige Rolle die kulturelle Konditionierung im Geschlechterverhältnis. Ja. Das ist mir sehr wichtig. Es spielt in der kulturellen Konditionierung eine wichtige Rolle, dass Obrigkeitsregime bis zum arabischen Frühling im Prinzip das politische System bestimmt haben und damit auch die politische Kultur. Und es spielt ganz sicher auch eine Rolle, dass die arabische Welt in Tunesien auf jeden Fall ziemlich stark differenziert kulturell geprägt ist. Der tunesische Norden ist der reiche Norden. Der Süden ist die vernachlässigte unterentwickelte Region dieses Landes. Die kulturellen Konditionierungen sind ganz unterschiedlich. Im Norden findet man sehr, sehr viel mehr die Bildungsschichten auch. Im Süden und in der ländlichen Bevölkerung ist das eben ganz anders. Aber, und das ist für mich hochspannend, es ist leichter, mit meinen Freunden im Süden zu arbeiten. Mhm. Es mag das mag daran liegen, dass die Verbindung zum Leben eine andere ist, mhm, als in den zivilisierten Regionen der hochgeschossenen Hotelbauten und der zivilisierten Großstädte.
Können Sie da noch einen Satz dazu sagen, dass da die Beziehung zum Leben eine andere ist?
Ja, zum Leben, zum Boden, zur Erde, zu dem, was in der da wird die Haltung gebildet, die zwischen Arm und Reich angesiedelt werden muss, und es wird sehr, sehr, sehr viel mehr auf familiäre Kontexte und von Familien, Freunden geachtet. Die werden auch für meine Begriffe sehr intensiv in den ländlichen Regionen gepflegt, obgleich die Vereinzelung durch in Dörfern beispielsweise natürlich auch ein Problem ist. So haben wir es erlebt, und das ist eine Situation, die ich auch sehr intensiv durchdenke, was das eigentlich ausmacht für die Ausbildung von Dialogprozessbegleitenden.
Noch eine abschließende, sehr persönliche Frage. Wie haben Sie als Dialogbegleiterin und Ausbildende in Dialogbegleitung und als jemand, der dies auch in Tunesien macht, darauf reagiert, wie Sie von diesem Friedensnobelpreis gehört haben?
Also ich habe mich am 9. Oktober in Chemnitz befunden, wo wir die neue Ausbildungsgruppe für Dialogprozessbegleitende begonnen haben mit dem ersten Modul. Und da platzte diese Meldung hinein. Ich habe mich riesig gefreut, als ich gelesen habe, Dialog als Wort ist aufgenommen worden und wird der Weltöffentlichkeit sozusagen präsentiert. Aber ich habe eben auch sofort gedacht, ja, wir müssen differenziert an dieses Wohlgefühl herangehen, das in uns entstanden ist, dadurch, dass wir jetzt wussten, Dialog wird zu einem Thema und man wird mehr davon hören können und man wird mehr in den Austausch darüber treten können, was können wir mit Dialog erreichen, und zwar mit dem Dialog, mit dem wir uns befassen und den wir so schmerzlich in vielen Prozessen vermissen. Mhm. Ich habe als allererstes angerufen in Tunesien und habe meinem Freund und unserem Freund Adel und dem Geisteswissenschaftlichen Institut kundgetan, wir gratulieren dem tunesischen Volk. Und es ist auf sehr fruchtbaren Boden gefallen. Es hat uns zu Tränen gerührt, wie unsere Freunde dort gesagt haben, wir wissen, Europa hat uns nicht vergessen. Und das ist sehr stärkend für uns. Als wir das gehört haben, haben wir in Tränen gestanden.
Ja, das ist sehr berührend. Frau Wünsche-Bietzka, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Auch, dass Sie einiges zur Klärung des Begriffs Dialog hier beitragen konnten. Und ich glaube, das Gespräch wird durch diesen Friedensnobelpreis auch einfach an Fahrt aufnehmen. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, für das man dankbar sein kann.
Ich bedanke mich sehr auch bei allen Zuhörenden und würde Sie einfach bitten, so in den nächsten Tagen mal in die Bücherkisten zu gucken. Es erscheint das Buch Die dialogische Intelligenz, aus dem Käfig des Gedachten in den Kosmos des Denkens. Da können Sie noch sehr, sehr viel mehr über das erfahren, was wir jetzt in einer Stunde austauschen konnten.
Sehr schön.
Danke mich sehr.
Danke. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.